Sie hören eine Sendung von DRS2.
DRS2, 9 Uhr und bald 6 Minuten, Zeit für Kontext mit dem Sachbuchtrio. Macht Dankbarkeit glücklich? Lässt sich der Glaube wissenschaftlich vermessen? Und wie ist es, wenn man als Widerstandskämpferin gegen die Deutschen 1941 in Polen ein Leben in dauernder Bedrohung verbringt? Fragen, zu denen Cornelia Kasis, Judith Wipfler und Thomas Häusler Bücher vorstellen. Doch die Sendung führt Angelika Schett.
Und wir beginnen wie gewohnt mit einer kurzen Übersicht. Mein Weg als Widerstandskämpferin von Hasia Bornstein-Bierlitzka. Dieses Buch liegt vor Ihnen, Judith Wipfler. Wie wir ja gerade schon gehört haben, die Autorin wurde 1941 in Polen von den Deutschen mit ihren Eltern und Geschwistern ins Ghetto gesperrt. Sie konnte fliehen und wirkte im Untergrund. Was erfahren wir nun, wenn wir das Buch lesen?
Ja, wir lernen eine Welt kennen, die es so nicht mehr gibt in Ostpolen. Grodno, die Stadt, wo sie aufgewachsen ist, war halb jüdisch. Dieses Zusammenleben beschreibt sie auch noch von ihrer Kindheit an. Sie ist 1921 geboren. Und wie sich das dann alles verändert in der Kriegszeit mit den wechselnden Fronten. Und wir lernen eine unglaublich mutige junge Frau kennen, die gerade mal 20 ist, als sie ihr Leben riskiert, um mit den Partisanen zu kooperieren und den Menschen im Ghetto etwas zu helfen.
Also dazu nachher gleich mehr. Ihr Buchtipp, Thomas Häusler, hat den in meinen Augen ja doch schon kühnen Titel »Die Vermessung des Glaubens«. Forscher ergründen, wie der Glaube entsteht und warum er Berge versetzt, heißt es im Untertitel. Geschrieben vom Physiker und Zeitjournalisten Ulrich Schnabel. Warum empfehlen Sie dieses Buch zur Erforschung des Glaubens?
Ja, ich höre schon Ihren Unterton. Ich empfehle das Buch, weil es auf eine sehr breite und wohltuend nüchterne Art darlegt, was Religion ist oder was man denkt, was Religion sein könnte und warum der Glaube so vielen Leuten eben so wichtig ist. Wie der Titel suggeriert, führt Ulrich Schnabel einen tatsächlich in Labors, wo Forscher Hirnströme von meditierenden Buddhisten vermessen, aber begeht eben nicht den Fehler, diesen technischen Ansatz als den einzigen zu sehen. Man lernt einfach viel mehr, er zeigt einem viel mehr über das Phänomen Glauben.
Also ich werde ganz vorurteilslos nachher zuhören, Thomas Häusler. Cornelia Kasis, Sie haben sich für ein Buch entschieden, das die Dankbarkeit zum Thema macht. Das Buch heißt »Vom Glück dankbar zu sein«. Der Autor Robert Emmons, Glücksforscher und Psychologe, hat ein altes Thema, die Dankbarkeit, offensichtlich neu aufbereitet. Gelingt ihm das?
Ich würde sagen, es gelingt ihm vor allem im ersten Drittel des Buches. Dort nämlich referiert der kalifornische Psychologieprofessor seine Dankbarkeitsforschung, die über mehrere Jahre sehr gründlich durchgeführt hat und dabei herausgefunden hat, dass Dankbarkeit wirklich mit Glück zusammenhängt, weil sie nämlich eben glücklicher macht, auch sozialer, das wiederum hat auch mit Glück zu tun, und gesünder, und das auf der seelischen wie auf der körperlichen Ebene. Diese Dankbarkeitsforschung wird in Robert Emmons Buch eben vorgestellt und erläutert. Daneben aber ist viel zu lesen über die aktuelle Glücksforschung, über das Wesen der positiven Psychologie, aber auch darüber, wieso es eigentlich so lange ging, bis die Psychologie sich diesem scheinbar langweiligen und braven Gefühl annahm.
Nun denke ich ja, dieses langweilige und brave Gefühl hat ja damit zu tun, dass wir ja eigentlich oft auch genötigt wurden, dankbar sein zu müssen. Also wenn man Kindern sagt, nun sag aber auch schön Danke. Oder wenn ich irgendwelche Almosen erhalte und in die Dankbarkeit gezwungen werde. Also das ist natürlich keine Glücksquelle und ich nehme an, dass der Autor auch diese Dankbarkeit, diese abgenötigte, nicht meint, sondern wirklich dieses große, weite Gefühl. Nun kann man ja fragen, warum blieb es dann so lange links liegen in der Forschung?
Ja, auf diese Frage gibt der Professor aus Kalifornien gleich selbst eine Antwort. Er schreibt nämlich ziemlich zu Beginn, seit Jahrhunderten betrachten Theologen und Moralphilosophen Dankbarkeit als unverzichtbare Manifestation von Tugend und Charakterstärke. Trotz dieses Beifalls, den sie findet, wurde die Dankbarkeit von der wissenschaftlichen Psychologie noch nicht näher untersucht oder erforscht. Und jetzt vermutet er, es ist möglich, dass die Psychologie die Dankbarkeit ignoriert hat, da sie zumindest jetzt mal oberflächlich betrachtet eine sehr offensichtliche Gefühlsregung ist, der es an interessanten Komplikationen mangelt. Zitat Ende. So spricht ein Kalifornier, so spricht einer, der sich der positiven Psychologie verschrieben hat, einer also, der an positiven Aspekten des Seelenlebens interessiert ist. Wie ist er und sein Forscherteam der Dankbarkeit auf den Grund gegangen? Ganz klassisch und ganz einfach. Er suchte eine Gruppe von menschlichen Versuchskaninchen, die während mehrerer Wochen einfach aufschreiben sollte, was ihnen Tag ein, Tag aus an Gutem widerfahren ist. Eine andere Gruppe war aufgefordert, während des gleichen Zeitraumes zu notieren, was ihnen alles missfällt, in die Quere kommt, was sie auch ärgert, was hinderlich ist. Und eine Kontrollgruppe sollte einfach kurze Notizen zum eigenen Alltag verfertigen. Ihr ahnt sicher schon alle das Resultat. Die Gruppe mit den Notizen zu den guten Alltagserlebnissen stuften sich selbst als besser gelaunt und zufriedener ein mit dem Leben. Sie trieben viel mehr Sport und waren deutlich mehr in Kontakt mit anderen. Das ist jetzt oft ganz schnell und ganz kurz erläutert. Das ist sehr viel detaillierter dargestellt im Buch. Diese ganze Dankbarkeitsforschung wird eben im ersten Drittel des Buches referiert. Danach gibt es einen längeren Diskurs darüber, welche Rolle diese tugendhafte Haltung in den monotheistischen Religionen spielt. Das fand ich jetzt in diesem wissenschaftsorientierten psychologischen Sachbuch zu langfädig und mitnichten den interessantesten Teil des Buches. Aber ich glaube, da spielen so Kulturunterschiede zwischen Amerika und Europa eine große Rolle, die Berührungsängste mit Spiritualität und Religion innerhalb des öffentlichen Diskurses sind wohl in den USA sehr viel kleiner. Aber da wissen Sie, Judith Hüppler, mehr darüber.
Ich zustimme, ja.
Sehr gewinnbringend fand ich hingegen in dem Buch drei Dinge. Erstens, wenn Emmons die Dankbarkeit beim Wort nimmt und untersucht, was das lateinische Wort dafür, gratia, mit Gefallen und Gefälligkeit, aber eben auch mit dem Wort gratis zu tun hat und mit dem Wort Dankbarkeit. Oder wenn er deutlich macht, das war für mich wirklich neu, dass es im Französischen nicht umsonst Reconnaissance heißt für Dankbarkeit, was deutlich macht, wie viel Dankbarkeit eben mit Erkenntnis und Anerkennen zu tun hat und nicht einfach so mit einem bisschen unkontrollierten, einfachen Gefühl. Heidegger hat das mal auf die Formel gebracht, denken, danken heißt denken. Zweiter Aspekt, wie er den Zusammenhang zwischen Glück und Dankbarkeit herstellt, ein Zusammenhang, der ja schon im Buchtitel ausgedrückt ist, vom Glück dankbar zu sein. Und ganz wichtig fand ich auch den Hinweis, wie er unmissverständlich Dankbarkeit vom sogenannten positiven Denken abgrenzt. Damit hat er überhaupt nichts am Hut. Er schreibt dazu auch, diese Haltung, also die Dankbarkeitshaltung, ist keine billige Glückseligkeitstechnik, nicht einfach nur eine Form positiven Denkens, sondern die ganz tiefe Erkenntnis darüber, dass wir auch inmitten des Schlimmsten, was das Leben zu bieten hat, noch Gutes finden können. Emmons will also das Schwierige im Leben nicht einfach rosatünchen, wie jetzt beispielsweise eben die sogenannten positiven Denker anhängen, oder gar wegreden, sondern ansehen, analysieren, anerkennen und erkennen, wo das Gute am Schlechten denn sein könnte.
Ja, Cornelia Kasis, Sie haben jetzt diese beiden Begriffe dann immer verwendet, Dankbarkeit und Glück. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wie die zusammenhängen. Also man ist auf der einen Seite glücklich, auf der anderen Seite dankbar. Was hat das jetzt direkt miteinander zu tun?
Also der Zusammenhang wird so dargestellt, dass er in Kürze und sehr gut verständlich den heutigen Stand der Glücksforschung referiert und da eigentlich deutlich macht, was für mich neu war, dass auch die Fähigkeit zum Glück zu einem großen Teil, nämlich zur Hälfte, genetisch bedingt ist. Also wir haben alle so einen Setting Point zur Fähigkeit des Glücks und das ist schon eine große Determinante. Wir können also nicht einfach, wie das manche Glücksversprechen suggerieren, vom nicht glücklichen Menschen uns selbst zum Glücklichen machen. Der Bereich, in dem wir selbst etwas verändern können an unserem Weltempfinden, ist von der Glücksforschung her 40%. Mit 40% veranschlagt und um diese 40% geht es ihm auch in der Dankbarkeitsforschung. Was ich ganz erstaunlich fand übrigens bei dieser Glücksforschungsaufteilung in Prozent ist, dass die äußeren Umstände, also ob wir jetzt gesund sind oder krank, ob wir über viel finanzielle Mittel verfügen oder eben nicht, ob wir in einem Gebiet leben, wo Friede herrscht oder eben nicht Friede, ein ganz verschwindend kleiner Teil ausmacht, über was das persönliche Empfinden von Glück anbelangt, nämlich 10%. Es gibt sicher andere Glücksforschung, aber er hat da viel zusammengefasst. Und ich fand das ganz, ganz wichtig, mal zu sehen, dass wenn es um Dankbarkeitsschulung und im Untertitel heißt es ja eine Anleitung für den Alltag, da kommen wir noch drauf zu sprechen, dass er da diese 40% nur anvisiert und nicht das Ganze.
Sie haben mich vorhin direkt noch angesprochen, als es um die Religion ging, wo tatsächlich die Dankbarkeit ein Grund sein kann, warum man sich an einen Gott wendet. Also nicht nur, wenn man was zu meckern und anzuklagen hat, sondern auch, wenn man den Dank für das Dasein irgendwo loswerden möchte. Sie haben jetzt gesagt, dieser Abschnitt des Buches hat Sie wenig überzeugt, weil es nicht fundiert genug war oder weil Sie inhaltlich, was genau hat Sie da gestört oder was hätten Sie sich da gewünscht?
Ich hätte mir fast noch mehr gewünscht, dass er bei seinem Leisten bleibt, weil das wie nicht sein Metier ist. Genau. Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr über psychologische Hintergründe zur Dankbarkeit schreibt und nicht ein Drittel seines Buches fast geht um religiöse Geschichte, um theologisches Verständnis von Dankbarkeit in den unterschiedlichen Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Und das fand ich wie ein Fremdkörper innerhalb dieses Buches. Ich hätte gern ein bisschen mehr gehört über die psychologische Glücksforschung und Dankbarkeitsforschung.
Also ich scheue mich jetzt nicht, Danke zu sagen, was ja mehr als adäquat ist in diesem Kontext. Und hier noch die Angaben zum Buch. Der Titel ist Vom Glück dankbar zu sein. Robert Emmons ist der Autor und erschienen ist es im Campus Verlag. DS2, Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio. Wir kommen zum zweiten Buchtipp. Die Vermessung des Glaubens. Es geht um Glaubensforschung, die in Experimenten untersucht, was der Glaube bewirkt und was nicht. Ein Unterfangen, Thomas Häusler. Ist es überhaupt möglich, die Wirkung des Glaubens zu vermessen? Also ich habe ja schon vorhin meinen etwas Skepsis-Ausdruck gegeben. Es wird jetzt viel gemessen, sogar die Dankbarkeit, haben wir vorhin gehört, ein wenig schräg mutet es einen zuerst mal an.
Ja, das kann ich verstehen. Es gibt auch viele Ansätze, die ähnlich sind wie bei der Dankbarkeit. Wir werden noch auf diese berühmten 50% auch nochmal, die werden wir auch nochmal hören. Ja. Und ich gebe zu, in manchen Fällen ist es tatsächlich eine recht groteske Sache. Zum Beispiel, wenn einem Ulrich Schnabel in das Kellerlabor des kanadischen Forschers Dr. Persinger führt, der dort in einem dunklen Kabuff bei seinen Probanden mystische Erlebnisse erzeugen können will, und zwar mit irgendeinem umgebauten Motorradhelm, der magnetische Spulen trägt, und mit diesen magnetischen Feldern, sagt er, Dr. Persinger könne er eben mythische Erlebnisse bei den Leuten auslösen. Und er hat eigentlich vollmundig gesagt, er hätte Gott entdeckt quasi. Ulrich Schnabel war bei Dr. Persinger, gibt aber offen zu, dass er sich nicht gewagt hätte, unter diesen Helm zu steigen. Er meint, es wäre am Wochenende gewesen und so alleine und ohne andere Leute da drin wäre ihm das doch ein bisschen zu riskant gewesen. Aber ich muss schon sagen, das Buch und auch die Glaubensforschung, also die bewegen sich keinesfalls nur in dieser intellektuellen Schmuddelecke. Sonst, glaube ich, müsste man das Buch nicht lesen. Aber Schnabel geht es darum, ein umfassendes Bild darüber zu geben, was die Glaubensforschung so treibt, was sie aussagen kann und wo es eben Grenzen gibt, wo sie nicht weiterkommt. Und diese Grenzen gibt es natürlich auch. Aber es gibt schon spannende Ansätze zu entdecken. Also zum Beispiel die Frage, woher eigentlich der Drang kommt, bei offensichtlich vielen Menschen zu glauben. Und da gibt es einerseits zum Beispiel Antwortversuche von Anthropologen, die versuchen herauszufinden, woher in der jetzt geschichtlich gesehen, wie der Glaube entstanden ist. Da bewegen wir uns dann in Richtung Schamanismus, da vermutet man die Anfänge, das gibt es ja zum Teil heute noch. Es gibt dann, jetzt kommen wir zu diesen berühmten 50%, Genetiker haben nämlich herausgefunden in Zwillingsstudien auch, dass es offenbar etwa 50% der Leute sind, die einen Draht zum Glauben haben und 50% eher nicht. Also es ist auch, man muss dazu sagen, wenn man so ein bisschen die genetische Forschung anschaut, ist es eben ganz oft so, dass die Gene ungefähr so zwischen 40% und 60% beteiligt sind und der Rest ist Umwelt. Ist
also gar nicht so spezifisch.
Nein, ist auch nicht weiter erstaunlich. Aber was interessant ist, dass schon Max Weber, der Soziologe, vor über 100 Jahren gesagt hat, dass es wohl einen Anteil von Leuten gäbe, die religiös unmusikalisch seien. Ich finde das eigentlich einen schönen Begriff.
Also Schnabel vergleicht es ja auch selber mit religiös sein und musikalisch sein. Ich habe ihn mal im Interview gehört, da sagt er eben, ja, das ist so eine Anlage, man ist musikalisch, mathematisch begabt oder auch religiös veranlagt.
Oder
also
dankbar.
Oder dankbar.
Dankbarkeitsbegabt.
Ja, ich glaube, ich kann das einerseits aus dem Buch heraus kann man das sagen, aber auch, ich glaube, wenn man die Leute beobachtet oder sich selber, dann sieht man das, dass es eben Leute gibt, die halt dazu hingezogen sind und andere nicht. Und eben zum Beispiel die psychologische Forschung versucht jetzt herauszufinden, auch warum ist das so. Was ich da sehr spannend fand zum Beispiel ist, dass es Versuche gibt herauszufinden, wann Gläubige oder Religionsgemeinschaften eher zu Fanatismus und Fundamentalismus neigen und wann eher nicht. Man bekommt da zum Beispiel einen Fragebogen vorgesetzt, was glaube ich eigentlich? Das klingt wieder ein bisschen abstrus, Fragebogen sind ja so diese glückspostmäßigen Dinger, aber man erfährt wirklich ein bisschen mehr über sich. Es ist, es geht dann schon nicht nur so die ganz einfachen Fragen und man fängt einfach an nachzudenken. Und anscheinend ist es möglich, die Gläubigen zum Beispiel aufzuteilen, zum Beispiel in sogenannte innerliche und äußerliche Gläubige, das fand ich sehr interessant. Die einen, die haben das mehr mit der stillen Versenkung, wahrscheinlich so Stichwort Franziskanermönch oder so. Die anderen sind eher so an den institutionellen und geselligen Aspekten der Religion interessiert. Und da ist es interessant, dass manche Psychologen sagen, diese äußerlichen Gläubigen scheinen eher jene zu sein, die vorurteilsbeladen sind oder die dogmatisch, die quasi Risiko haben, dogmatisch zu sein. Wobei es da wieder andere gibt, die dem widersprechen. Also das sind eben dann diese Grenzen.
Ja.
Spannend fand ich vor allem auch dieses Samariter-Experiment, das ist auch aus der psychologischen Ecke der Forschung. Da hat man geschaut, ob Leute, die sich auf den Priesterberuf vorbereiten, ob die denn netter sind oder hilfsbereiter sind. Und zwar hat man Leute, die Theologie studiert haben und auch Priester werden wollten, hat man so eingerichtet, dass sie an einem Obdachlosen vorbeigehen mussten, offensichtlich Obdachlosen, der auch gelitten hatte offensichtlich und wollte schauen, helfen die mehr als eine Kontrollgruppe von ganz normalen Leuten? Und die Antwort war ganz klar, nein, die haben nicht mehr geholfen. Und selbst wenn sie vorher...
Hat das Gleichnis recht, ne?
Ja, und selbst vorher, wenn sie in der Übung vorher noch an der Uni gerade eben über dieses Samariter-Gleichnis gesprochen haben, das hat nichts geändert. Die sind trotzdem genau gleich oft daran vorbeigelaufen. Also das finde ich schon interessant.
Thomas Häusler, man weiß ja, dass wenn Menschen krank sind, die glauben und beten, dass es denen ein Stück weit besser geht als denen, die diese Ressource nicht haben. Das wird ja wahrscheinlich auch, spielt ja eine Rolle in dem Buch.
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Er geht einerseits diese Experimente durch, die es ja gibt, wo 2000 Leute aufgefordert werden, zu beten für eine Stadt oder für ein Krankenhaus und so. Und da gibt's ganz viele Studien und da ist einfach, muss man sagen, da kann man nichts finden. Also das sieht man, da gibt's keine Wirkung von irgendwelchen Gebeten, jetzt wissenschaftlich, statistisch gesehen. Aber auf der anderen Seite hat der Glaube tatsächlich eine positive Wirkung. Also einerseits ist es so, dass... wenn ich das jetzt wahrscheinlich Proteste auslöse, aber das hängt sicher viel mit einem Placebo-Effekt zusammen. Also dieser Effekt, dass man, wenn man sich etwas einbildet, dass etwas hilft, ein Medikament, dass es dann tatsächlich auch schon helfen kann, selbst wenn das keine Wirkung hat. Und offensichtlich Gläubige sind so zum Teil, haben gesundheitliche Effekte, hat man zeigen können. Und auf der anderen Seite sind es dann eben diese sozialen Effekte. Ich bin mehr in Gesellschaft, ich bin mehr in Gemeinschaft, ich fühle mich aufgehoben. Und das ist heute auf jeden Fall anerkannt und auch im Zusammenhang mit Religionsgemeinschaften gezeigt, dass das denen dann psychisch oft besser geht.
Sagt Schnabel etwas über den Zusammenhang von Zeit und Glauben? Also es ist ja zu beobachten, dass Spiritualität und Glauben aller Art sehr boomt im Moment. Und inwiefern kann man das messen an ganz bestimmten Determinanten, die jetzt gerade eine Zeit bestimmen? Sagt er darüber etwas? Erklärt er das?
Ja, er gibt auch Auskunft über die religionssoziologische Forschung. Da muss man sagen, dass die streiten sich ziemlich. Also es gibt einerseits ja Religionssoziologen und auch andere Leute, die ja eben diagnostizieren, wir sind wieder in einem Zeitalter des Glaubens und so weiter. Aber wenn man ganz nackte Zahlen anschaut, dann stimmt das mindestens zum Beispiel in der Schweiz einfach nicht. Also es wird, ich habe mal auch mit einem Soziologen gesprochen, der hat gesagt, es ist vielleicht die Tatsache, es gibt weniger Gläubige, aber man spricht mehr über den Glauben und also gefühlt vielleicht religiöser, aber tatsächlich nein.
Lassen wir es dabei, Thomas Häusler, und danke natürlich. Die Angaben zu Ihrem Buch, Die Vermessung des Glaubens von Ulrich Schnabel, erschienen ist das Buch im Blessing Verlag. Judith Wipfler, die Geschichte von Rassia Bornstein-Bielicka gibt Einblick in ein Leben, das eigentlich dauernd bedroht wurde. Sie schloss sich im Ghetto in Polen dem Widerstand gegen die Deutschen an. Und ein Zitat auf dem Klappentext heißt: Unsere Theatervorstellung hörte nie auf. Wir spielten in einem Stück ohne Pause, eine vertrackte Rolle. Freundlich lächeln, so tun, als ob nichts wäre und dauernd unser Leben riskieren. Wie gibt uns nun die Autorin Einblick in diese Zerreißprobe zwischen so äußerlich harmlos wirken müssen und gleichzeitig innerlich wissen, man ist hochgefährdet?
Also das, was Sie mit dem Theater zitiert haben, bezieht sich darauf, dass sie sich einen sogenannten arischen Pass besorgt hat, zusammen mit anderen jüdischen Frauen. 5 waren sie. Sie leben fast alle noch heute, alle in Israel und telefonieren fast jeden Tag immer noch miteinander. Und sie sind quasi auf die arische Seite, wie sie das nennt, gegangen, haben sich dann bei Deutschen als Hausmädchen verdingt zum Beispiel, die jetzt dorthin kamen als Besatzer, auch bei polnischen Familien, und haben so Informationen ins Ghetto wieder zurückgebracht, haben Kontakt mit den Partisanen in den Wäldern aufgenommen, haben Medikamente, Waffen, Essen geschmuggelt, was sie irgendwie nur konnten, eben mit dieser Tarnung, mit diesem Theater. Das sind teilweise richtig absurde Passagen, wie sie dann auch irgendwie auf Jesus Christus und so weiter schimpfen lernen müssen, damit es nicht auffällt, dass sie eben als katholische Polin da durchgehen. Sie ist 20, als dieses Untergrundsleben beginnt, also eine blutjunge Frau. Wir haben jetzt so viel über die Dankbarkeit gesprochen und warum Menschen so stark gemacht werden. Bei ihr war es sicher die Familie, eine große Familie. Sie ist die Einzige, die den Holocaust überlebt hat von ihrer Familie. Aber dieses Wissen, die Tanten, die da waren, die Geschwister, die da waren, die Eltern, haben sie auch stark gemacht. Sie war von Kindheit an im Shomer HaZair. Das ist die zionistische Jugendbewegung gewesen, die in Polen sehr stark war. Da gehörten zigtausende dazu. Und diese Jugendbewegung war dann auch der Keim für den Widerstand, also diese Organisation und auch die Ideologie. Das war sehr sozialistisch orientiert. Also sie haben sich sehr an den Sowjets orientiert und haben mit denen auch kollaboriert, was ihnen dann wiederum nicht gut getan hat, wenn sie auf nationalistische Polen gestoßen sind. Also die Partisanen haben sich auch gegenseitig umgebracht und die Juden waren immer die allerletzten. Also die wurden von den Polen umgebracht, von den Deutschen umgebracht und manchmal auch von den Sowjets umgebracht, wenn man ihnen ihren Kommunismus nicht geglaubt hat. Ja, die Geschichte ist wahnsinnig spannend erzählt. Sie sagt, sie wüsste ja gar nicht mehr alles und sie hätte nicht viel Material. Das Buch ist voller Pläne, Fotos, Details. Sie hat zusammengearbeitet mit Heiko Haumann und seinem Team hier an der Universität Basel. Die haben nachrecherchiert. Insofern ist das Buch nicht nur persönlich sehr schön geschrieben, sondern auch historisch fundiert und zeigt einen Teil der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, der noch nicht so viel erzählt worden ist, nämlich der Teil in Polen. Nach dem Krieg, man denkt immer 45, alles vorbei, so war es eben nicht. Es gab diese ganzen Displaced Persons und vor allem auch viele Kinder. Und Hrasja Bornstein-Bielicka, die damals noch nicht Bornstein hieß, hat sich dieser verlorenen Kinder angenommen und ist mit denen durch halb Europa geflüchtet, schließlich illegal nach Israel via Zypern ausgereist. Auch das nochmal eine ganz tragische, spannende und mutige Geschichte. Leider endet das Buch 1947. Wenn ich Hrasja Bornstein-Bielicka demnächst besuchen gehen werde, werde ich sie fragen, ob sie nicht weiterschreiben möchte. Denn das Leben in Israel war nicht weniger spannend. Und sie hat eine große Karriere eigentlich gemacht als Keramikerin. Sie hat die erste hebräische Keramikschule geschrieben und wunderbare Arbeiten gemacht. Ich finde, das ist ja auch etwas, was einen Mensch ausmacht. Diese künstlerische Ader, die diese Frau gehabt hat und diese Kraft, die sie bis heute hat. Ich habe nochmal angerufen, sie ist ja jetzt bald 90 und diese Kraft, die strahlt sie also auch immer noch aus.
Also ich frage mich jetzt doch, wird in dem Buch eigentlich klar, was für eine Bedrohung die Frau auch ertrug? Ja. Also das klingt jetzt alles so optimistisch, ja, so kräftig und ich stelle mir jetzt aber nun doch vor, dass ein solches Leben einen eigentlich tagtäglich unter Druck setzen muss.
Ja, das war eigentlich immer, überlebe ich oder überlebe ich nicht. Und die Entscheidung war, ich sterbe lieber im Widerstand, als ermordet zu werden oder deportiert zu werden. Eigentlich hat sie nicht damit gerechnet zu überleben. Das hat sie eigentlich nie gedacht, dass sie das überleben wird.
Ja, Judith Wepfler, Sie haben es vorher schon angesprochen mit diesen verschiedenen Partisanengruppen und den Sowjets und so weiter. Jetzt, mich würde speziell interessieren, Polen und die Juden. Also das war ja schon damals ein Verhältnis, was nicht besonders toll war, wo es auch viele Reibereien gab und viele Verbrechen auch. Mhm. Wie sieht sie das?
Sehr kritisch. Und da hat sie also wirklich, sie, natürlich erwähnt sie auch Polen, die ihr geholfen haben, ihr auch das Leben gerettet haben. Sie beschreibt auch, wie man gut koexistieren konnte in den 20er Jahren. Also Grodno, wo sie herstammt, ist halb jüdisch, halb polnisch gewesen. Aber sie beschreibt eben auch den konstanten Antisemitismus, kirchlich geprägt meistens. Und auch, dass wirklich es ständig Übergriffe gab, also dass Polen Juden verraten haben oder selbst umgebracht haben. Und auch nach 45 gab es ja diese antijüdischen Pogrome, also das Jedwabne ist eines der bekanntesten Beispiele. Das ist erst seit 1989 wird das in Polen überhaupt diskutiert. Und das kritisiert sie sehr deutlich, dass in Polen wirklich noch viel zu wenig getan wird an der Aufarbeitung dieser Geschichte. Auch der Vorwurf an die Juden, am Kommunismus schuld zu sein, das ist dann eben auch wieder so ein Klischee. Und da wird sie sehr deutlich und ist auch sehr verbittert in dem Sinne, dass das nicht passiert ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Buch auch ins Polnische übersetzt wird, dass es dort auch diskutiert wird.
Also nicht nur wir hier, ja, klar. Genau. Danke, Judith Wippler. Und hier nochmals die Angaben zu den drei Büchern, die heute vorgestellt wurden. Und wie immer auch bitte ich Sie um eine besondere Empfehlung an alle, die uns zuhören. Judith Wippler, beginnen Sie.
Bitte. Ja, also ich wünsche diesem Buch vor allem polnischen Leserinnen und Lesern, wie ich eben sagte.
Schwierig.
Ja, sehr schwierig. Diese Geschichte unterscheidet sich wirklich von vielen Büchern, die ich auch schon gelesen habe, in dem Sinn, dass sie nochmal diese Welt in Ostpolen hin zu Russland beschreibt, was da eigentlich alles los war. Und es ist wirklich gut dokumentiert und trotzdem ein persönliches Buch. Man kommt wirklich hinein in die Küche der Tante von Chasia und riecht und schmeckt nochmal von dieser verlorenen Welt.
Noch Thomas Häusler.
Der Titel von...
Entschuldigung. Ja, genau.
Also Chasia Bornstein-Bielicka, Mein Weg als Widerstandskämpferin, erschienen als DTV-Taschenbuch.
Thomas Häusler.
Ja, mein Buch stammt von Ulrich Schnabel. Es trägt den Titel Die Vermessung des Glaubens im Blessing Verlag. Und ich empfehle es allen, die eine Anregung wollen, um über das Phänomen des Glaubens nachzudenken.
Cornelia Cassis.
Robert Emmons, Vom Glück dankbar zu sein. Im Untertitel heißt es Eine Anleitung für den Alltag. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Macht nichts. Erschienen im Campus Verlag. Ich möchte das Buch all denjenigen empfehlen, die sich mit 40% Gestaltungsraum begnügen und an dem interessiert sind und da gucken wollen, inwiefern kann ich an meinem eigenen Glück da noch etwas tun.
Ich danke Ihnen 300%, Cornelia Cassis, Judith Wippler und Thomas Häusler für Ihre Buchtipps.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.